Dann machen wir heute weiter, Offenbarung Kapitel 6, Verse 9 und bis 11 wollen wir mal lesen. Bis 5 bis 7, genau. Ich lese einfach mal vor. Kapitel 6, Verse 9 bis 11. Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Bis wann, o Herrscher, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächst du Licht und so Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und es wurde ihnen, einem jeden, ein weißes Gewand gegeben, und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet sein würden, die ebenso wie sie getötet werden würden. Mal bis dahin. Gut. Ich habe viel über den Text nachgedacht. Ist ein bisschen schwierig zum Einsteigen, die ganze Nummer. Ne? Genau. Das ist die Hauptfrage. Ne? Ganz genau. So, das ist gut, damit hast du den Einstieg gemacht. Also wir haben das fünfte Siegel. Das Spannende an den Siegeln ist ja eigentlich was. Und was geht es denn in diesen Siegeln? Was waren denn die Siegel, die wir bisher gesehen haben? Es waren immer Gerichte. Und auch das fünfte Siegel bleibt ein Gericht in gewisser Weise. Gell? Und doch wirkt es im ersten Moment völlig anders. Gell? Denn was sehen wir im fünften Siegel? Was ist das, was der Johannes sieht? Genau, also der sieht also Menschen,
die
Märtyrer. Jawohl, genau. Das sind Märtyrer. Das ist übrigens interessant, gell? Das Spannende ist, an der Stelle das, was die Elisabeth schon gesagt hat, nämlich diese Grundsatzfrage. Nämlich die Grundsatzfrage als allererstes: Wer sind denn diese Märtyrer eigentlich? Bitte? Ja, das waren mal Menschen, ja. Davon ist auszugehen, gell? Sehr gut. Die erste Frage, die wir uns stellen, wenn wir das verstehen wollen, was da geschieht, ist natürlich: Was ist denn das für eine Gruppe von Märtyrern?
Die wegen ihres Glaubens gestorben.
Also, die sind wegen ihres Glaubens gestorben. Was steht denn da drin über ihren Glauben?
Gibt es auch andere Märtyrer?
Ja, theoretisch gibt es noch andere, aber ich meine jetzt, welche Gesellschaftsgruppe oder welche Gruppe diese Märtyrer darstellen, ne? Das ist nämlich ganz interessant. Also, die sind um ihres Glaubens willen gestorben, da steht denn da explizit?
Um das Wort Gottes.
Also, um das Zeugnis. Wegen des Wortes Gottes.
Und des Zeugnisses.
Und um ihres Zeugnisses willen. Okay. Da ist es übrigens unheimlich interessant. Also, immer einfach nur Zeugnis, das reicht. Genau. Das ist übrigens sehr interessant. Das griechische Wort für Zeugnis heißt Martyria. Und da kommt das Wort für Märtyrer nämlich her. Okay. Das ist also ganz interessant. Und zwar bedeutete das ursprünglich nicht das, was wir heute unter Märtyrer verstehen, sondern Martyria war einfach das Wort für Zeuge oder Zeugnis.
Okay. Was war das nochmal für die Sprache?
Griechisch. Genau. Aber so um das Jahr 150 rum, also griechisch heißt Zeugnis, Martyria. Das ist das griechische Wort für Zeugnis. Und so um das Jahr 150 rum, während diese ersten starken Verfolgungswellen des Römischen Reiches über die christliche Kirche gingen, hat sich dieser Begriff gebildet von einem Blutzeugen, ne? Also von Zeugen Jesu, die ihr Leben gelassen haben für ihren Glauben. Und da hat sich aus diesem Wort für Zeugnis, Martyria, das Wort Märtyrer gebildet. Das heißt, der Hintergrund ist tatsächlich der, das bedeutet einfach Zeugnis. Und weil es in den ersten Jahrhunderten in ganz vielen Fällen untrennbar mit Leid und auch mit dem Lebenlassen verbunden war, ist dieser Begriff entstanden, Märtyrer, aus dem Begriff für Zeugnis. Okay? Also, das Interessante ist, ich finde also hier eine Gruppe von Menschen, die stehen vor dem Thron, oder wo stehen sie denn? Das ist das Nächste. Vor dem Altar, gell? Ganz genau. Also unter dem Altar, ganz genau. Wir stehen unter dem Altar.
Der Altar steht bei mir.
Richtig. Das ist ganz gut, ne? Da steht im Griechischen nicht Brandopferaltar. Im Griechischen steht tatsächlich nur Altar. Aber jetzt wäre es interessant, wie kommen die denn drauf? Der Menge zum Beispiel hat auch in seiner Übersetzung Brandopferaltar und das ist durchaus richtig. Das heißt, man müsste sich fragen, wie kommt man denn da drauf? Wenn wir in der Offenbarung gucken, dann kommen insgesamt genau 5 Stellen in der Offenbarung noch vor, wo das Wort Altar vorkommt. Und wenn wir die zum Beispiel lesen, dann merken wir ganz schnell, dass von 2 verschiedenen Altären die Rede ist. Da gibt es nämlich einen goldenen Altar. Und was war denn der goldene Altar auch im Alten Testament? Welcher Altar war golden? Genau, innen drinnen, also ihr habt beide recht, ne? Ganz genau. Und es war was für ein Altar? Die Cherubim war die Bundeslade, gell? Aber da stand, genau, das war die Bundeslade. Und vor dem Allerheiligsten stand ein Altar.
Der
Räucheraltar. Und der war mit Gold überzogen.
Aber innen drin war mit Gold überzogen.
Die Cherubim und die Bundeslade auch, aber der Altar war nicht innen drin gestanden im Allerheiligsten. Aber der gehörte gedanklich, das macht der Hebräerbrief klar, zum Allerheiligsten, auch wenn er nicht drin stand, gell? Und auf dem hat der hohe Priester geräuchert. Gell? Und es war der goldene Altar. Und jetzt gibt es in der Offenbarung in den Stellen, die reden von einem goldenen Altar und in der Verbindung mit dem Räuchern, zum Beispiel in Verbindung mit den Gebeten, gell? In Offenbarung 9 beispielsweise. Ja. Und dann gibt es andere, bitte?
Was heißt Räuchern? Was bedeutet das?
Was bedeutet das Räuchern?
Das Räucheraltar.
Ja, eigentlich bei uns haltbar machen.
Genau, bei uns haltbar machen.
Ja, der Unberuf steigt zu Gott auf. Das ist wie ein Bild für das Neue Testament, für die Gebete der Heiligen.
Sehr gut, ganz genau.
Wohlgeruch zu Gott aufsteigen.
Ganz genau, ganz genau.
Aber das
ist auch ein Wohlgeruch, ganz genau, richtig.
Und
bitte, jetzt habe ich akustisch nicht verstanden.
Da geht es um Sündenvergebung.
Da geht es um Sündenvergebung.
Zuerst musst du deine Sünden vergeben sein, dass deine Gebete Wohlgeruch sind.
Ganz genau.
Na, und das ist vorher Räuchern.
Nein, ja, du musst erst andersrum. Wenn du durch die, das war immer gleich aufgebaut. Wenn du, das ist übrigens ganz interessant. Von welcher Richtung, in welche Richtung, Himmelsrichtung bin ich denn durch die Stiftshütte und den Tempel gegangen? Wo beginne ich und wohin gehe ich? Total interessant.
Ost nach West, ich gehe gleich.
Sehr gut, immer von Ost nach West. Die Stiftshütte und der Tempel sind beide gleich angelegt. Immer von Osten nach Westen. Das ist ganz interessant. Im Norden, bei der Stiftshütte, wurden im Norden die Schlachtopfer geschlachtet. Und der Norden, das hebräische Wort für Norden, heißt so viel wie dunkel oder verhüllt auch. Ne? Da wurden die Opfer geschlachtet im Norden. Das heißt sogar ganz explizit, nördlich vom Altar. Ne? Wenn jetzt die Stiftshütte wäre, jetzt machen wir mal die Stiftshütte durch, der Tempel ist im Prinzip, das ist im Prinzip identisch dann aufgebaut, dann habe ich hier mein Zelt. Und dieses Zelt, wenn ich es öffnen würde von oben, dann wäre das nochmal in 2 Teile. Gell? Das heißt, ich habe hier den Vorhof, dann habe ich hier das Heiligtum und hier habe ich das Allerheiligste. Gell? So. Und wenn jetzt einer kommt, jetzt hatte ich hier vorne ein Tor. Und zwar nur hier. Wie breit war das Tor?
Das ist nicht breit.
Doch, das war breit.
Das ist breit.
20 Ellen.
Na?
20 Ellen meine ich es. Genau. 10
Meter.
Bitte?
Etwa 10 Meter.
Richtig. Genau, also es war ein großes. Ja, wenn man denkt, Fußballtor hat 7,32 Meter, dann kann man sich vorstellen, es war schon ein ordentlich breites Tor. Das war wirklich groß. Das Tor ist wirklich groß. Warum ist das Tor so groß in der Stiftshütte?
Die Tür, sagt der Herr Jesus.
Richtig, deswegen gibt es wie viel. Richtig,
ja.
Sehr gut. Das ist Einladung. Ja. Das ist eine riesengroße Jesus Einladung. Komm zu mir. Ja. Aber das Interessante ist, um die Stiftshütte herum habe ich was?
Ja, den Zaun.
Ja. Und der ist so hoch, dass ich nicht von außen drüber schauen kann. Ja. Dem natürlichen Auge bleibt das alles verborgen.
Ja.
Ich muss hineingehen. Und es gibt auch nur einen einzigen Eingang. Es gibt nur eine einzige Tür. Die ist groß. Das ist eine große Einladung an alle. Aber es gibt nur diese eine Tür und es ist bis heute so geblieben. Und was war jetzt das Erste, was einer angetroffen hat, wenn er durch diese Tür kam?
Das Brandopferaltar.
Jawohl, den Brandopferaltar. Als Erstes den Brandopferaltar. Gell? So. Und da wurde für meine Schuld geopfert. Oder? Gell? Hier oben waren die Schlachtbänke im Norden. Standen die Schlachtbänke. Hier ist der Brandopferaltar gewesen. Dann ist es völlig richtig, kam als Nächstes.
Das Waschbecken.
das Waschbecken. Ja? Für wen war das gedacht? Für die Priester. Gell? Hinzutreten, weiter wie hier durften die Israeliten eh nicht. Ne? Weiter durften nur die Priester. Gell? Und zu was sind wir gemacht?
Zu Priestern.
Zu Priestern. Das heißt, wohin haben wir Zutritt? Genau, ins Heiligtum hinein. Ne? Und wir haben sogar Zutritt ins Allerheiligste, weil der Vorhang zerrissen ist. Gell? Gibt es ein schönes Lied von der Hedwig von Rheder, da heißt: Schlag den Anker deiner Seele tief ins Heiligtum hinein. Dort, nur dort sind wir zu Hause, haben wir im Weltgebrause Heimatrechte ganz allein. Ha? Ist doch eigentlich herrlich. Wir haben Zugang, Hebräer 10, jetzt in dieses Heiligtum hinein. Das hatte damals nur der Priester. Das blieb den anderen immer verborgen. Ja? Und es ist übrigens herrlich, ne? Wenn so ein Priester jetzt hineinkam ins Heiligtum, was hat er dann? Was war denn da drin im Heiligtum?
Die Schaubrote.
Wo standen die Schaubrote? Die Schaubrote stehen hier. Ja, was stand hier unten? Da stand der Leuchter, ja, der siebenarmige Leuchter. Oder? So. Und hier drüben stand
der Räucheraltar.
Ich mache das mal so. Ja. Und jetzt war das innen ja alles mit Gold überzogen, die Wände. Und dann hat man diese Decken gehabt, ne, in Purpur und Blau und Weiß, ne, mit den Cherubin drauf. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn diese Wände mit Gold überzogen waren und dieser Leuchter leuchtet, wie das gespiegelt hat, wie das herrlich geglänzt hat. Ne? Aber jetzt kommt der Priester hinein, da die Sonne scheint, oder? Der hat das Sonnenlicht noch im Auge. Das heißt, wenn der hineinkommt in dieses dunkle Heiligtum, erstmal sieht er nicht viel. Ne? Aber wenn er jetzt drin bleibt in diesem Heiligtum, dann sieht er immer mehr, weil die Augen sich daran gewöhnen und es spiegelt sich dieses Licht. Und je länger der Priester im Heiligtum bleibt, was wird es denn?
Schöner.
Umso schöner. Und genauso geht es uns in unserem geistlichen Leben auch. Verstehen wir, je mehr Zeit ich verbringe mit Jesus Christus und in seinem Wort, umso schöner wird es. Verstehen wir? Gell? Solange wir da draußen uns bewegen, sind wir geblendet von so vielen Dingen in dieser Welt. Gell? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns die Zeit nehmen mit Jesus. Verstehen wir, gell?
Es gibt ganz tolle Bücher, wo das gut
erklärt. Ja, ja.
Also ganz toll.
Ein ganz tolles Buch über die Stiftshütte ist von einem Pfarrer geschrieben worden, vom Pfarrer Dollmann. Das ist bisher eines der besten, das ich gelesen habe über die Stiftshütte. Ja. Also wunderbar, da könnte man ganz viel noch drüber reden. Ja. Das Spannende ist, der Gang war immer von Ost nach West. Wo hat die katholische Kirche ihren Altar?
Osten.
Immer im Osten. Nur neue, moderne Kirchen, nicht mehr zwangsläufig, aber alte katholische Kirchen, die in Europa gebaut, in Amerika ist das anders, aber europäische katholische Kirchen haben ihren Altar immer nach Osten ausgerichtet. Das heißt, du kannst, wenn du keinen Kompass hast, in eine Kirche gehen, dann weißt du, wo Osten ist. Und warum ist er denn nach Osten ausgerichtet? Wer hat denn nach Osten gebetet im Hesekiel?
Ach so, weil die Sonne aufgeht, hätte ich gesagt.
Richtig. Wen hat man denn da angebetet?
Den Sonnengott.
Den Sonnengott. Kapieren wir das? Die katholische Kirche hat ja viele Elemente kopiert vom alttestamentlichen Gottesdienst, aber das entscheidende Element haben sie genau falsch gemacht. Das ist interessant. Und das ist die babylonische Religion, Hesekiel. Da kommt nämlich das auch vor, da beten sie gebeugt nach Osten und Gott tadelt sie dafür. Na, das ist ganz interessant. Gibt es ganz spannende Zusammenhänge zwischen der katholischen Religion und der babylonischen Religion. Ne? Das ist einfach eine Fortsetzung des babylonischen Mysterienkultes. Ne? Also, aber das führt jetzt zu weit.
Das
ist ein Juden, genau, richtig. Ja. Wobei hier eben Gott noch versucht hat, was Neues zu stiften. Ja. Gell? Wenn ich es dann nicht verstehe, um was es geht und mich an Äußerlichkeiten aufhänge, dann bin ich natürlich da. Das Spannende ist, jetzt drehen die das ganze Ding auch noch um. Ne? Und verehren letztlich auch, wenn man genau hinschaut, nämlich diesen Sonnengott Babylons und nicht Jesus Christus. Also, spannende Sache, könnte man noch länger ausführen, machen wir jetzt hier nicht. Fakt ist auf alle Fälle, wo stand der Brandopferaltar?
Am Eingang.
Ja, welcher Bereich ist das?
Vorhof.
Der Vorhof.
Da kommt er wieder rein.
Wo war Gott gegenwärtig?
Im Allerheiligsten.
Hier, gell? Da ist die Bundeslade gewesen mit den Cherubim drauf und da war Gott gegenwärtig. Und da hat der Priester auch geräuchert, bevor er ins Allerheiligste hineingegangen ist. Gell?
Aber dann hat er hohen Priester.
Richtig.
Das einmal im Jahr.
Einmal im Jahr. Gell? An welchem Tag?
Yom Kippur.
Bitte?
Das
ist eine interessante Frage.
Das
hätte meine
Frau auch fragen.
Weiß ich nicht, die Bibelstelle habe ich noch nicht gefunden.
Aber ne? Transportieren wird sie auch dreckig, dann macht man es sauber, stellt es wieder auf. Oder?
Kann ich mir nur so erklären, ganz genau.
Wenn man praktisch denkt.
Also, ja, aber das Spannende ist, das ist der Brandopferaltar. Jetzt spricht das Neue Testament in der Offenbarung von zwei Altären, nämlich von einem goldenen Altar, das ist der hier, und von einem Altar. Jetzt die Elisabeth hat in ihrer Bibelübersetzung Brandopferaltar stehen und es ist naheliegend, dass der Altar, von dem hier die Rede ist, der wird nicht als der goldene Altar bezeichnet, sondern als ein Altar, bei dem die Märtyrer stehen. Und aus dem Kontext heraus würde ich schließen, das müsste der Brandopferaltar sein. Deswegen gibt es auch Bibelübersetzungen, die konkret hier den Brandopferaltar erwähnen.
Okay? Obwohl es ja nicht im Urtext so steht.
Weil nein, da steht nur Altar. Steht nur Altar, aber an den Stellen, wo dieser Räucheraltar erwähnt wird, steht immer dann der Zusatz der goldene Altar. Und der fehlt hier. Also müsste ich davon ausgehen, es muss dieser zweite. Es gibt ja zwei Altäre.
Geistlich, ja. Kann man es von der geistlichen Bedeutung ableiten?
Richtig.
Ob es Sinn macht,
kommen wir gleich dazu. Ganz genau, da kommen wir nämlich jetzt hin. Jetzt müssen wir, also das ist ein bisschen jetzt forschen noch, gell, bevor wir zur Tiefe kommen. Jetzt haben wir hier natürlich eine spannende Sache. Wir haben hier eine Gruppe von Märtyrern. Wer können diese Märtyrer schon mal nicht sein? Zu welcher Gruppe von Menschen können sie nicht gehören?
Zur Gemeinde.
Sehr gut, zur Gemeinde. Warum nicht? Warum können diese Märtyrer keine Märtyrer der Gemeinde sein?
Weil die davor
sind. Wie kommst du da drauf? Ja, das ist genau, das ist okay, aber das ist nicht richtig. Ich kann mich auch täuschen. Wie kommen wir darauf, dass es nicht die Gemeinde ist? Was ist der vielleicht wichtigste Hinweis in der Offenbarung, dass die Gemeinde zu dem Zeitpunkt nicht mehr da ist? Perfekt, gell?
Genau.
Kapitel 4 beginnt, ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen wird. Und davor ist immer von der Gemeinde die Rede. Und danach wird die Gemeinde, die Versammlung, Ekklesia im Griechischen, nicht mehr erwähnt.
Genau.
Heißt, jetzt gilt, und er hat ja gesagt, ich zeige dir, was war, was ist und was kommen wird. Oder? Das heißt, Gott selber gibt dem Johannes in seinem Vorspann, der Herr Jesus selber, die Einteilung der Offenbarung vor. Und Kapitel 4 beginnt mit der zweiwörtigen Betonung, was nach diesem geschehen wird. Das heißt, es ist wie ein Abschluss dieses Zeitalters der Gemeinde. Das zweite Interessante ist, wen finden wir denn in Kapitel 4? Und zwar am Thron. Die 24 Ältesten. Wer sind denn die 24 Ältesten? Das macht nichts. Wer sind denn die 24? Was steht denn, wenn wir mal Kapitel 4 schauen, ganz kurz, was steht denn über die 24 Ältesten dort ab Kapitel 4?
Sie haben weiße Kleider und goldene Kronen.
Also, gut, ich schreibe das mal hier unten hin. Die 24 Ältesten, gell? Die haben weiße Kleider. Was haben sie noch?
Siegeskränze, goldene.
Genau, goldene Siegeskränze. Was haben sie noch? Zumindest ein Merkmal sollte man noch festhalten.
Bitte?
Throne haben sie, gell? Sitzen auf einem Thron. Und worum stehen diese Throne? Bitte? Um den Thron Gottes, gell? Okay. So. Nur wenn wir diese drei Merkmale schon mal betrachten. Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, 24, steht für die 12 Stämme aus Israel und für die 12 und für 12 für die Gemeinde, oder? Ich sage, das ist ein Quark. Und aus einem ganz einfachen Grund. Wem sind goldene Siegesgrenze verheißen in der Bibel?
Es steht ein Ort von den
Sendschreiben drin. Und an wen gehen die Sendschreiben?
An die Gemeinde.
An die Gemeinde. Gibt es eine Bibelstelle, die den Israeliten Siegesgrenze verheißt? Nein, die gibt es nicht. Wem sind weiße Kleider verheißen? Auch der Gemeinde. Sind weiße Kleider dem Volk Israel verheißen? Nein. Wem ist verheißen, dass er mit Christus auf dem Thron sitzen wird? Auch der Gemeinde. Ist das Israel verheißen?
Nein.
Nein, so nicht. Sondern wo wird Israel mit Christus herrschen?
Im
tausendjährigen Reich. Jetzt sind wir aber noch ein ganzes Stück vor dem tausendjährigen Reich. Das heißt, allein diese drei. Ja, genau. Das ist richtig.
Das ist irgendwas, was irgendwie schwer zu verstehen ist.
Das ist ein anderes Thema, genau. Aber wenn wir jetzt diese, genau, wenn wir jetzt nur diese drei Merkmale also betrachten, dann müssen wir also zu dem Schluss kommen, ist das Engeln verheißen? Nein. Das ist weder dem Volk Israel verheißen, noch ist es Engeln verheißen. Was muss also, wen müssen also diese Ältesten dann logischerweise repräsentieren? Die Gemeinde. Das heißt, wo ist die Gemeinde zu diesem Zeitpunkt?
Ja, im Himmel.
Im Himmel, oder? Also, das heißt, wir befinden uns jetzt in einem Zeitpunkt danach und die Gemeinde befindet sich im Himmel, oder? Das ist ein logischer Schluss. Ne? Also, damit können wir eins ausschließen, diese Märtyrer können nicht aus der Gemeinde sein. Können wir dazu schreiben? Schreibt mal Gemeinde und streich es durch. Gemeinde können sie schon mal nicht sein. Jetzt ist es spannend. Wenn die Gemeinde weg ist, dann gibt es ja noch erstmal zwei Menschengruppen auf der Erde, nämlich welche? Bitte? Also, ich würde es anders definieren. Ne?
Juden und Heiden, oder?
Juden und Heiden. Ne? Absolut. Nach der Entrückung, ich habe die Entrückung. Entrückung, ER, schreibe ich mal hin. Und danach habe ich zumindest zwei Völkergruppen. Nämlich, ich habe Juden und ich habe...
der Bibel halt jetzt.
Ja, genau.
Ja, und Heiden.
Und ich habe Heiden, oder? Und was bekomme ich jetzt wieder in beiden Gruppen? Was schildert mir die Bibel? Ich bekomme in beiden Gruppen natürlich auch Menschen, die zum Glauben kommen werden. Das heißt, ich könnte nochmal unterteilen in Gläubige und Ungläubige. Das betrifft die Juden genauso wie die Heiden. Was ist?
Du meinst, wenn die Siegelgerichte kommen, dass dann sie manche bekehren, oder?
Ich bin überzeugt, weil die Bibel davon spricht.
Ja, es kann ja nur in der Zeit dann
ganz sein. Es kann nur noch in der Zeit sein, die Entrückung ist vorbei.
Ja.
Ich befinde mich in der Zeit danach und es werden Menschen zum Glauben kommen. Das sehen wir ja dann auch, wenn wir in Kapitel 7 hineinschauen, wo diese Schar aus allen Nationen vor dem Thron steht. Und die kommen aus der großen Drangsal. Die Gemeinde kann das ja auch nicht mehr sein, die ist ja schon weg. Das müssen also Gläubige sein, die aus der, und die kommen aus den Nationen. Und jetzt ist es spannend, wenn wir einmal hineinschauen in diese Beschreibung, Kapitel 7, dieser großen Schar aus allen Nationen, da gibt es einen ganz gewaltigen Unterschied zwischen dieser Schar aus allen Nationen und dieser Schar, die jetzt vor dem Thron steht. Findet ihr den? Schaut mal in Kapitel 7, und zwar ab dem Vers 9. Kann jeder mal lesen? Vielleicht das reicht theoretisch bis zum Vers 12, bis dahin ist der Unterschied schon klar, oder bis zum Vers 13.
Zu was meinst du jetzt den Unterschied?
Zu den Märtyrern.
Zu den Märtyrern.
Ich lese mal vor. Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen. Und sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen, waren in ihren Händen und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil sei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und alle Engel standen um den Thron her und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen und sie fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sagten, Amen, der Lobpreis und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und einer von den Ältesten hob an und sprach zu mir, diese, die mit den weißen Gewändern bekleidet sind, wer sind sie und woher sind sie gekommen? Es gibt mindestens zwei bzw. drei große Unterschiede zwischen dieser Gruppe aus allen Nationen und den Märtyrern. Habt ihr die gefunden? Schaut mal hinein. Als allererstes.
Weiße Kleider.
Super! Die haben weiße Kleider an. Die Märtyrer vor dem Thron. Nein. Die bekommen die weißen Kleider. Das heißt, die stehen vor dem Thron und haben keine weißen Kleider. Die stehen hier ohne weiße Kleider. Gell? Und die bekommen dann das weiße Kleid. Bekommen. Aber die haben es noch nicht. Das zweite ist, wo wir...
Sie loben Gott.
Sehr gut.
Also die zweite im Kapitel 7.
Jawohl, die loben Gott. Und wen loben sie ganz explizit? Nicht nur Gott, sondern... Gott und das Lamm. Und wo steht denn das Lamm bei den Märtyrern? In Kapitel 6. Wo findet man es? Gar nicht.
O Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger.
Ja.
Wer ist das? Ist das Jesus?
Steht da drin, ne?
Ja.
Das heißt, wer kommt nicht vor in Kapitel 6? Das Lamm. Das Lamm wird nicht erwähnt. In Kapitel 7 heißt es dann im Vers 15, gell?
Aber das steht auch nicht in Vers 9 steht da nicht, dass das Märtyrer sind.
oder? Seelen derer, die geschlachtet worden waren. Oder was meinst du?
Oh, in 7 Vers.
Also 7 nicht, nein, da steht nicht, dass
Märtyrer sind.
Das
sind keine Märtyrer.
Das sind keine Märtyrer, da steht nichts von Märtyrer. Das sind Leute, die können Märtyrer sein, können gestorben sein, wir wissen es nicht.
Da steht ja explizit
Märtyrer, ganz genau.
6, ja.
Genau, sehr gut. Und dann gibt es noch einen Unterschied. Kapitel 7, Vers 14 heißt es, sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Das heißt, die hier haben keine weißen Kleider. Das heißt, was fehlt ihnen?
Reinheit.
Das ist ganz interessant. Jetzt lass uns das mal weitergehen. Das heißt, wir merken auf einmal einen ganz großen Unterschied. Gibt es noch einen Unterschied? Wo steht die Gruppe aus Kapitel 7? Die stehen... Die haben Palmenzweige, sehr gut, jawohl. Und wo stehen sie denn?
Vor dem Thron.
Vor dem Thron. So, wer ist auf dem Thron? Gott. Wenn wir nochmal in die Stiftshütte gehen, wo wären also diese aus den ganzen Nationen hier?
Der Vorhof.
Nein.
Na,
wenn sie vor dem Thron sind, dann wären sie hier.
Die
wären dort, wo Gott ist. Und wo stehen die Märtyrer? Wenn mein Bild, die würden hier draußen stehen. Die stehen nicht vor dem Thron. Die stehen
unter dem Altar.
Aber nicht vor dem Thron. Jetzt haben wir ein paar ganz entscheidende Unterschiede gefunden über diese Gruppe. Die stehen nicht vor dem Thron. Die haben keine weißen Kleider. Wie kommen sie jetzt erst? Die reden nicht vom Lamm. Und jetzt kommt noch was Interessantes. Warum sind sie geschlachtet worden?
Wegen des Zeugnisses.
Wegen des Wortes Gottes und des Zeugnisses. Diese Kombination Wort Gottes und Zeugnis kommt insgesamt 5-mal in der Offenbarung vor. Einmal an dieser Stelle, einmal in einem komplett anderen Zusammenhang und 3-mal noch in genau diesem Zusammenhang. Offenbarung 1, Vers 2, wollen wir mal aufschlagen und lesen. Darf mal jemand vorlesen? Und schaut mal, ob ihr einen Unterschied findet.
Der das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus bezeugt hat, alles, was
gut.
Er gesehen hat, als bezeugt und nicht gelaut.
Okay, aber da steht Wort Gottes und da steht auch wieder das Zeugnis.
Von Jesus Christus.
Aha. Offenbarung 1, Vers 9.
Ich, Johannes, euer Bruder und Mitteilhaber an der Bedrängnis und am Königtum und am Ausharren in Jesus, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesus willen.
Gut. Offenbarung.
Das ist immer das Zeugnis von Jesus Christus.
Perfekt. Offenbarung 20, Kapitel 4, ist es genau das gleiche wieder. Das sind die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren. Und was steht hier? Nur um des Zeugnisses willen. Bitte?
Also das Wort Gottes schon, aber nicht Jesus kommt da nicht vor.
Richtig. Das ist interessant, oder?
Ja.
Das heißt, wenn wir jetzt nur mal diese Stellen betrachten, was legt es nahe, was das für eine Gruppe von Menschen ist? Was haben sie? Und was haben sie nicht?
Das Wort Gottes.
Die haben das Wort Gottes. Und was machen sie mit dem Wort Gottes?
Sie sterben.
Sie sind bereit dafür zu sterben.
Ja.
Und sie haben das Zeugnis. Aber es fehlt ihnen noch etwas. Die kommen ohne weiße Kleider, aber sie kriegen sie. Warum kriegen sie denn weiße Kleider? Wann kriege ich denn ein weißes Kleid?
Wenn ich mein Leben Jesus übergebe.
Okay.
Wenn ich
rein bin. Gell? Das heißt, es scheint ihnen noch was gefehlt zu haben und doch gibt Gott ihnen das, oder? Die anderen kommen ja schon mit weißen, die sind schon da mit weißen Kleidern, die bekommen sie erst. Ne? Es gibt noch einen interessanten Zusammenhang. Bitte?
Ja, das kommen wir mit einem Problem, weil, oder?
Ja, könnt, genau, jetzt pass auf, vielleicht gibt es, na, ich glaube nicht, dass wir eine zweite Chance, interessant, ne? das wäre ja biblisch widersprüchlich. Ne?
Ja,
es gibt noch einen interessanten Hinweis, wenn wir in den Vers 10 schauen, was rufen sie denn?
O Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du Licht und Rechts unser Blut nicht an den Ort der Erde wohnen?
Was wünschen die sich? Dass Gott sie rächt. Woher kennen wir denn diesen Ruf?
Aus dem Psalmen.
Aus dem Psalmen. Na, und wo sind wir denn mit dem Psalmen wieder? Teils zeitgeschichtlich. Wo wären die?
Ja, unter dem Gesetz.
Unter dem Gesetz. Und jetzt kommen wir auf einmal dahin. Was müssen das also für Menschen sein? Die haben eine tiefe Verbindung zum Brandopferaltar. Die hängen gedanklich im Alten Testament fest. Die glauben an Gott und an sein Wort. Aber was haben sie noch nicht? Die haben sie noch nicht ergriffen. Was könnte das denn sein? Wer hat denn so geglaubt? Das können nur Juden sein. Das müssen Juden sein, die was haben? Die was haben?
Das Wissen.
Die haben ein Wissen, oder? Die glauben an Gott, die glauben an sein Wort, aber wen haben sie noch nicht erkannt, scheinbar? Die haben den Messias nicht in seiner Fülle erkannt. Das sind, so würde ich es verstehen, oder? Das klingt wie wenn da Menschen wären. Ich würde mich darüber jetzt nicht breitschlagen. Das ist das, wo ich dann am Ende gelandet bin, als ich darüber nachgedacht habe. Das muss eine Gruppe von Juden sein, die gläubig sind, die an Gottes Wort festhalten, aber die wie im Alten Testament nur eine vage Erkenntnis hatten. Die wussten, Gott muss mir Sünder gnädig sein, ja? Aber die den Messias noch nicht erkannt hatten. Denn man erkennt in Israel den Messias. Das kommt erst ganz am Schluss in seiner Fülle. Ne? Könnte es sein, oder?
Aber diese Chance kriegen scheinbar nur die Juden. Ja, aber der gleiche Johannes schreibt, wer den Sohn hat das Leben, wer den Sohn hat das Leben nicht.
Richtig.
Das gilt doch auch für die Juden.
Das gilt auch für die Juden.
Das habe ich halt geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr
das Leben habt. Sehr gut, genau.
Und das Wort bleibt ja.
Richtig, richtig.
Das bleibt ja auch in der Transe, ist ja das Wort.
Bleibt das Wort.
Da.
Ganz genau, die Frage ist.
Wie bringe ich das jetzt zusammen? Also ich habe da schon. Für mich ist das jetzt nicht klar.
Genau.
Vor allem schon ein Fragezeichen.
Die dürfen wir auch haben am Ende des Tages. Für mich geht es insofern zusammen, dass ich mir sage, wie haben denn die Menschen im Alten Testament geglaubt? Die Menschen im Alten Testament wussten, dass Gott ihnen die Schuld vergeben muss aus Gnade. Die haben geopfert im Vertrauen in David, oder? David, der auch Opfer bringt, aber der sagt, meine Brandopfer sind es nicht, sondern du musst mir gnädig sein. Verstehen wir? Der also schon dieses zerbrochene Herz über seine Sünde hat, aber der den Messias noch nicht erkennen konnte in seiner Fülle, wie wir ihn heute erkennen, oder? Und so habe ich mir gedacht, das würde vielleicht Sinn ergeben. Da muss eine Gruppe Menschen sein. Ne?
Abraham glaubte Gott und es wurde ihm
zur Gerechtigkeit gerechnet, oder?
Jesus.
Und ist nicht Gott derjenige? Gell? Und die Idee, die du gebracht hast, die macht durchaus Sinn. Dann wären das nämlich Juden. Verstehen wir? Und das ist genau das, was Matthäus 24 schildert, oder? Wir haben ja gesehen, die ersten vier Siegel sind schon genau die Abfolge in Matthäus 24. Und dann kommt das fünfte Siegel. Und was kommt hier? Die Märtyrer. Und der Herr Jesus spricht davon, von dieser Verfolgung, die losbrechen wird. Gell? Ihr werdet gehasst werden. Und er spricht das ja zu den Juden an der Stelle. Da geht es ja ums Volk Israel erstmal. Da sind ja die Gemeinde schon weg. Ja? Von allen Nationen. Also, das wäre eine Idee. Bitte, ich möchte mich darauf nicht festnageln. Am Ende des Tages gibt es ein paar wertvolle Erkenntnisse, die man daraus gewinnen können. Nämlich das erste ist, warum werden sie zu Märtyrern? Und das ist das Wichtige.
Ja, es können auf jeden Fall keine aus der Gemeinde sein.
Nein, die sind weg. Die sind weg. Das müsste irgendwo hier. Und die Heiden kommen ja dann in Kapitel 7. Verstehen wir? Also bleibe ich da. Und er nennt die, ihr müsst warten, bis eure Brüder auch getötet sind.
Ja.
Und Brüder finde ich in der Bibel in zwei Zusammenhängen. Das eine sind die zu einem Volk gehören, die werden Brüder genannt, oder innerhalb der Gemeinde durch den Gottes Geist. Die Gemeinde ist weg, also bleibt es theoretisch nur noch, dass es die Juden sein müssen, oder? Also das wären die Hinweise, die ich in dem Text finde. Und die Juden haben diese tiefe Verbindung zum Dienst am Altar. Das würde alles zusammenpassen. Und jetzt erleben sie etwas. Nämlich was? Was erleben sie? Die werden getötet, warum? Das sind zwei Dinge. Weil sie Gottes Wort festgehalten haben und weil sie es bezeugt haben. Und das geht immer Hand in Hand. Denn was passiert, wenn ich Gottes Wort festhalte, wenn ich es bewahre? Was bedeutet das? Dann bedeutet es immer auch, dass ich es lebe. Oder? Verstehen wir? Wort Gottes bewahren und Zeugnis geht immer Hand in Hand. Wenn ich kann nicht Gottes Wort bewahren und nicht danach leben, dann wäre das geht nicht. Ist tot, das geht nicht, oder? Und dann sagt der Psalmist im Psalm 119, das finde ich eines der schönsten Stellen, sagt er, ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, wozu? Damit ich perfekt.
Ist das nicht wunderschön? Verstehen wir? Das ist die Konsequenz, wenn ich Gottes Wort bewahre, dann werde ich automatisch auch ein Zeuge sein. Und dann passiert was ganz anderes. Was passiert, wenn ich Zeuge Gottes werde in dieser Welt? Da kriege ich Gegenwind. Ein Bruder hat es mal so schön geschildert, das weiß er, der hat immer eine sehr lebendige Art gehabt zum Predigen, den hat mir aber zum Haltenwagen eingeladen und hat er geschildert, das ist wie wenn man bei 120 den Kopf aus dem Zug hängt und dann kommt der Gegenwind. Das hat richtige Klatsch, das kann ich jetzt hier nicht machen, das hat einen richtigen Schnalz getan. Ja? Also, aber so ist es, oder? Wenn wir anfangen, Gottes Wort zu bewahren und das bedeutet, dass ich danach lebe, dann bekomme ich Gegenwind. Da brauche ich mir nichts vormachen. Und wenn ich nie Gegenwind habe, dann ist es ganz einfach. Was ist dann mein Problem? Also wenn ich keinen Gegenwind erfahre, dann bin ich zu still. Ich muss es nicht provozieren, bitte, oder? Und es ist schön, wenn Gott uns auch Zeiten schenkt, wo die Leute sich freuen an unserem Glauben und ermutigt werden durch unseren Glauben. Und auch das dürfen wir einfach dran, wie bei dir heute, oder? Dürfen wir uns dran freuen. Aber es gibt auch die Stunden, wo die Menschen sagen, die Selina hat einen Schuss. Wie kann man sowas glauben, ne? Wie kann man das machen, oder? Verstehen wir? So, die gibt es ganz genauso.
Und
die sagen, die denken sich das manchmal, sagen sie es vielleicht auch. Und, genau. Und jetzt passiert was ganz Spannendes, nämlich. Nämlich wir sehen, wie die Gerichte Gottes über diese Welt gehen. Und auf einmal poppen hier förmlich diese Märtyrer auf. Warum? Wie hängt es mit den Gerichten Gottes zusammen? Im Endeffekt ist es eine ganz einfache Sache. Warum gehen die Gerichte Gottes über die Welt?
Damit sie aufwachen
und wegen der Gottlosigkeit. Aber das ist der Grund, dass die Gott. Und jetzt gibt es aber inmitten dieser Gottlosigkeit Menschen, die an Gottes Wort festhalten und die das mit ihrem Leben auch zeigen. Und dann ist die Konsequenz ganz einfach. Die werden den ganzen Hass dieser Welt abbekommen. Sagt doch Herr Jesus doch auch, wenn sie mich gehasst haben, werden sie euch auch hassen. Das ist ganz normal. Es geht gar nicht anders. Und jetzt ist es ganz interessant, die Anita Dittmann, ne, von der ich schon mal erzählt habe, die dieses Buch geschrieben hat, Geborgen im Schatten deiner Flügel, ne, die ja in einem Arbeitslager war, weil ihre Mutter Jüdin war, ne, in der Zeit des Dritten Reiches. Als junges Mädchen kam sie dort schon hin. Das ist gewaltig, dieses Buch muss man wirklich lesen, ist so ermutigend, ne, also unheimlich spannend und herausfordernd. Die hat gesagt, jedes Mal, wenn sie erfahren haben, gell, gerade dann ab 43, ab Stalingrad unter Wende an der Front, wenn die Deutschen Niederlagen erlebt haben, dann haben sie den Hass zu spüren bekommen, noch mehr wieder vor. Jetzt erlebe ich eine Welt, die immer gottloser wird, über die Gottes Gerichte ergehen werden, bekommt diesen Hass der Menschen jetzt noch mehr ab. Natürlich die, die an Gottes Wort festhalten. Das ist die Konsequenz. Es geht gar nicht anders.
Wir verursachen das,
ganz genau. Denk an die Brunnenvergifter, oder? An die Juden, ne, während der Pest zum Beispiel, die haben den Hass abbekommen. Gell? Und dann merke ich auf einmal, ich habe ein Buch gelesen, ne, über Christen in Flandern. Ne, das heißt, vor wem sollte ich mich fürchten? Ein total spannendes Buch, das ist geschrieben worden auf Basis von Mitschriften aus den Verhören. Ne, und da ging es um eben Christen in Flandern, die von der katholischen Kirche verfolgt wurden im 17. Jahrhundert. Und der Mann war Ältester, der konnte fliehen und seine Frau wurde dann verhaftet. Die Kinder wurden ihnen weggenommen, nur das Baby durfte sie behalten. Also eine unheimlich dramatische Geschichte. Und dann haben andere Christen ihnen zur Flucht aus dem Gefängnis verholfen und die Frau ist geblieben, weil sie gesagt hat, wenn ich mit dem Baby fliehe und das Baby wacht auf und schreit, dann seid ihr alle verloren. Das war ihre Begründung. Und ist geblieben. In der Folge kam es dann zum Verhör. Das war unglaublich, wie Gott ihr Weisheit geschenkt hat, diesen Priestern und denen, die sie verhört haben, zu begegnen. Genau wie es Gott versprochen hat. Das sind die Protokolle sind da. Und jetzt kam es, dass man ihr am Schluss gedroht hat, wenn du Jesus nicht ableugnest, nehmen wir dir dein Baby weg. Das muss man sich mal vorstellen, als Mutter, dann zerreißt es einem das Herz. Und dann hat Jesus ihr diese Kraft geschenkt, lieber auf den Scheiterhaufen zu gehen, als Jesus zu verleugnen. Und man liest so ein Buch und ist erschüttert. Ich bin auf die Knie gefallen, als ich das Buch gelesen habe, und gesagt, Jesus, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Und dann ist mir ein Bibelwort durch den Kopf gegangen, da heißt es 1. Korinther 1, Vers 8, ich bin's, der euch befestigen wird bis ans Ende. Und ich sagte, Jesus, das musst du machen. Ich kann das nicht. Wir sehen das. Da waren Menschen, die uns hier vor Augen gelegt, Gottes Wort so lieb hatten und die danach gelebt haben, dass sie bereit waren, ihr Leben dafür zu lassen. Und dann dürfen wir beten, Herr Jesus, gib unserem Leben auch solche Wurzeln. machen es dein Wort so lieb. Was ist uns nicht oft alles andere lieb? Ne?
Aber er spricht es ja auch, wie du sagst, ja. Dabei ist dann.
Er ist dabei, diese, ganz genau. Und jetzt ist es eben so, egal welche Gruppe am Ende diese Märtyrer darstellen, oder? Da merkt man auf einmal, diesen seelsorgerlichen Impuls dürfen wir mitnehmen, egal wo wir sind. Dass es uns ermutigt, gell? Wie diese Menschen am Wort Gottes festzuhalten. Und dass wir Jesus bitten, Herr, gib mir solche Worte. Lass mich dein Wort so lieb gewinnen. Und dass wir auf der anderen Seite auch sehen, dass Wort Gottes und Zeugnis untrennbar miteinander verknüpft sind. Hat mein Leben kein Zeugnis, dann bewahre ich Gottes Wort auch nicht. Vielleicht bewahre ich es im Schrank, ne? aber nicht in meinem Herzen. Das ist das Problem, gell? Wo bewahre ich es? Ne? Es ist noch was Spannendes. Dieser Punkt, auf den die Elisabeth vorhin kam. Das sind Menschen, die geben sogar ihr Leben für Gott hin. Und trotzdem ist es interessant, was fehlt ihnen an der Stelle noch? Das weiße Kleid. Und wo bekommen sie dieses weiße Kleid?
Vor dem Thron.
Nein, nicht vor dem Thron, sondern
es wird gegeben.
Es wird ihnen gegeben, und zwar wo und wann? Wo? Ja, nachdem sie diesen Ausbruch tun, das ist richtig, aber wo sind sie? Wo sind sie, als sie das weiße Kleid empfangen? Unter dem Altar. Und am Ende kommt es gar nicht darauf an, wie viel ich gegeben habe. Verstehen wir? Das ist ein gewaltiges Opfer, was die geben, aber wo ist es im Verhältnis zu dem einen, der geopfert wurde für mich? Es ist, verstehen wir? Es ist unter dem Altar. Der Paulus bezeichnet seinen Märtyrertod im Philipperbrief als ein Opfer. Aber als was für ein Opfer bezeichnet er sich? Als ein Trankopfer. Und das Trankopfer hat man drüber gesprengt, oder? Drüber gegossen. Na? Was? Das ist ganz interessant. Ich hatte vor Jahren mal eine Predigt dazu gehört und da hat der Bruder sich leider etwas geirrt. Der hat dann eben darüber geredet, dass es auch nicht blutige Opfer gab. Stimmt das? Ja.
Die Speiseopfer.
Aber, zum Beispiel. Genau, aber in welchem Zusammenhang waren Speiseopfer nur gültig? Immer im Zusammenhang
mit
einem blutigen Opfer. Ein Trankopfer ohne blutiges Opfer war nichts wert. Verstehen wir? Wenn der Paulus sagt, ich bin ein Trankopfer, dann ist das das Mindeste, was er geben kann. Verstehen wir? Aber ohne dieses blutige Opfer wäre dieses Trankopfer nichts wert.
Das Maximale, was er geben kann, weil es wird ja nichts helfen, wenn ich als Märtyrer stirbe, das rettet ja keinen anderen.
Nein, es rettet
nicht. Das ist ein gewaltiges Zeugnis, aber es hilft ja hier und dem anderen, wenn der Jesus sterben.
Richtig, genau. Richtig. Und das finde ich so stark an dieser Stelle. Das sind Menschen, die als Märtyrer gestorben sind. Aber das weiße Kleid kriegen sie am Opferaltar. Weil das weiße Kleid bekomme ich nicht durch meine Taten, nicht mal, wenn ich als Märtyrer sterbe. Sondern das brauche ich, das kriege ich nur von dem einen Opfer her. Gell? Die anderen, da heißt es, sie haben ihre Kleider weiß gemacht im Blut des Lammes. Und jetzt kann ich mich noch so sehr mühen und anstrengen. Unterm Altar, unter dem Opferaltar, gell? Für uns ist es Golgatha. Da bekomme ich mein weißes Kleid.
Unter dem Kreuz hier und hier unter dem Altar.
Genau, da wo halt das Opfer gebracht, oder? Und das finde ich unheimlich stark an dieser Stelle. Und jetzt erleben sie etwas Wunderschönes und das machen wir zum Abschluss. Das dürfen wir dann nämlich auch tun. Was spricht Gott jetzt zu ihnen? Oder was lässt er ihnen ausrichten? Leni, alles gut? Schmüde?
Dass sie noch eine Zeit Ruhe müssten, bis ihre Knechte und Brüder auch getötet
werden. Genau, oder? Und es wurde ihnen gegeben, dass sie noch eine kleine Zeit was tun sollten? Ruhen.
Jetzt,
die ruhen, die dürfen ruhen, oder? Das ist wunderschön. Was hatten gerade die Märtyrer denn davor?
Stress.
Das ist Stress. Das ist, oder das ist anstrengend. Verstehen wir? Aber jetzt sind sie wohin gekommen? Zur Ruhe. Da gibt es dieses wunderschöne Lied, auf dem Lamm ruht meine Seele, betet voll Bewunderung an. Na, und dann heißt es, Ruhe fand hier mein Gewissen, denn sein Blut, o reicher Quell, hat von allen meinen Sünden mich gewaschen, rein und hell. Und mit seliger Ruhe im Herzen gehe ich hier durch Kampf und Streit, ewige Ruhe finde ich droben in des Lammes Herrlichkeit. Nicht hier. Hier gibt es immer noch Unruhe. Aber da komme ich zur Ruhe. Das Schöne ist an diesem Wort für Ruhe, wenn man das wörtlich übersetzt, dann bedeutet das eigentlich so viel wie Erquickung. Das griechische Wort. Das heißt, er erquickt sie. Das heißt, zu was kommen sie wieder? Zur Kraft. Ja? Man konnte ihnen auf der Erde das Leben nehmen. Aber nicht in der Ewigkeit. Das ist ein wunderbarer Trost auch für uns. Die Menschen können uns maximal das Leben nehmen. Aber da oben kommen wir zur Erquickung. Verstehen wir, da kommen wir wieder wirklich zu Kräften. Da steht auch nicht bloß ein Geist, sondern da steht die Seele. Der Mensch im Alten Testament, hat er eine Seele oder ist er eine Seele? Ja, wie ist der Mensch im Bilde Gottes? Habe ich eine Seele oder bin ich eine Seele? Das ist nämlich ganz interessant.
Seele,
Geist und Körper. Ja,
steht drin,
es steht drin. 1. Mose 2, Vers 7, steht es drin. Das ist nämlich ganz interessant. Ja, danke. Das ist nämlich total interessant. 1. Mose 2, Vers 7, was steht da? Da wurde der Mensch eine lebendige Seele. Das heißt, da macht Gott, was macht er davor? Er macht einen Körper. Der macht einen Körper. Was gibt er dann diesem Körper?
Atem,
also seinen Geist, oder? Das heißt, Körper und Geist. Und jetzt werden aus Körper und Geist?
So wurde der Mensch eine lebende Seele.
Eine Seele. Das heißt, wo Körper mit Geist zusammenkommt, entsteht eine Seele. Dass der Mensch eine Seele hat, ist eine Vorstellung der griechischen Mythologie. Das ist nicht biblisch originär, sondern biblisch ist eigentlich, dass der Mensch eine Seele ist. Und Seele ist der Ausdruck aus Körper und Geist.
Und es gehört ja immer alles zusammen. Es ist ja nichts. Der Körper ist nicht schlecht, der Geist ist nicht, die Seele ist nicht schlecht.
Richtig.
Es muss alles erlöst werden.
Es gehört alles zusammen.
Also es muss ja komplett erlöst werden.
Und die Seele.
Das ist interessant,
es ist drei. Das ist ein
Dreiklang, gell? Wie bei Gott. Ja,
ganz genau. Ja. Und das hebräische Wort für Seele heißt Nefesh. Mhm. Und das bedeutet, wenn ich es wörtlich übersetze, Gurgel oder Schlund.
Ach was.
Und warum denn? Was hat denn eine Schurkel oder ein Schlund? Was hat eine Gurgel oder ein Schlund? Der Durst, da muss immer was durch. Der hat immer Verlangen. Verstehen wir? Und jetzt sagt der Psalmist, meine Seele, gell, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so dürstet meine Seele nach dir. Verstehen wir? Und jetzt, deswegen hat ein Augustin das ja auch gesagt, ne? dass der Mensch erst Ruhe findet, meine Seele, bei dir, Gott. Verstehen wir? Woher finde ich, jetzt habe ich Durst. Und was mache ich jetzt, wenn ich Durst habe? Dann trinke ich. Aber jetzt kann ich Dinge trinken, die sind giftig oder ungesund, oder ich kann Dinge trinken, die gut für mich sind. Was trinke ich hinein in diesen Durst meiner Seele? Und deswegen, verstehen wir, gell? Seele. Das heißt, wenn der Herr Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, das heißt mit dem ungeteilten Herzen, mit einem ganzen Entschluss, mit all deiner Kraft, ne? Das heißt mit meinem körperlichen Einsatz, gell? Mit meiner ganzen Seele, dann bedeutet das, dass mein ganzes Verlangen auf Gott gerichtet sein soll. Das ist es, was Gott von mir will.
Verstand ist der Geist.
Körper und Geist sind die Seele.
Ja.
Wenn ich Körper und Geist habe, dann habe ich eigentlich auch...
Dann bist du eine Seele. Dann bist du automatisch eine Seele.
Hat ja Gott als Geber, oder?
Ja.
Ja,
natürlich. Aber die Seele ist kein eigener Bestandteil.
Die Seele ist kein Bestandteil in dem Sinne, sondern ist Ausdruck aus diesem Leben.
Körper und Geist.
Genau, und deswegen heißt zum Beispiel auch, dass die Seele im Blut ist. Solange dein Blutkreislauf zirkuliert, bist du ein lebendiges Wesen, das Verlangen hat, das Gefühle hat. Und genau so ist es. Ein Mensch, gell, den man für die Organtransplantation vorbereitet, was muss man dem geben? Was muss man dem Mensch geben bei der Organtransplantation vorher? Der ist nämlich gar nicht tot. Weil was zirkuliert noch in ihm? Das Blut. Und damit ist er immer noch eine Seele. Damit hat er immer noch Verlangen oder Gefühle. Die kommen ja alle aus der Seele heraus. Und du musst einen Mensch, damit du ihm die Organe entnehmen kannst, musst du ihn mit Schmerzmitteln vollpumpen. Die bewegen sich. Die zucken noch. Die äußeren Gefühle in dem Moment. Die sind noch lebendig. Das Problem ist nämlich, dass der Hirntod bloß in einem bestimmten Areal des Gehirns stattfindet, den man nämlich messen kann. Und die anderen Areale des Gehirns kann man gar nicht messen. Die sind unter Umständen gar nicht tot.
Ja.
Und
sonst könntest du auch die Organe nicht
entnehmen. Richtig, sonst könntest du die Organe nicht entnehmen.
Also
und die Bibel hat nämlich eine andere Todesdefinition. Die Bibel sagt, der Mensch ist tot, wenn das Blut nicht mehr zirkuliert. Die Seele ist im Blut. Nicht als Gegenstand, sondern das ist Ausdruck meiner Lebendigkeit. Also kann man ganz nüchtern sagen, Organtransplantation, das ist unlieb, das ist Sünde. Das ist gegen Gottes Wille. Außer meine Niere, die kannst du haben, weil die habe ich zweimal. Ne? Also das ist okay. Aber du hast selber zwei, brauchst keine dritte. Ne? Alle Organe, die ich entnehmen muss, wo vorher ein Hirntod feststellen muss, ist letztlich nichts anderes als ein Mord.
Das heißt also, wenn eine Niere entnommen wird, das ist ja kein Problem.
Das ist eine Operation. Aber dein Herz oder deine Lunge, das ist gegen Gottes Wille. Und das, jetzt kann ich natürlich leicht reden, weil ich nicht in der Situation bin, aber es ist nicht auch der Wunsch des Menschen, ewig zu leben. Verstehen wir? Ist nicht das der Hintergrundgedanke? Ne? Das ist leicht gesagt, ne? Aber das ist das biblische Prinzip. Gott hat eine Todesdefinition gesetzt. Nämlich, dass du kalt wirst, dass die Seele dass das Blut nicht mehr zirkuliert. Und jetzt geht nach dem Prediger, wenn ich sterbe, mein Körper fällt in die Erde und der Geist, heißt es im Prediger, geht zu Gott. Und bei der Auferstehung bekommt mein Geist einen neuen Körper. Und dann bin ich wieder Körper, Geist und damit Seele. Und wenn jetzt hier die Rede ist von den Seelen, die unter dem Altar sind, das drückt er dann damit also aus. Was haben die, die dort stehen? Ja, aber genau, was ist der Wunsch, was er wohl ausdrücken will an dieser Stelle? Was haben diese, die dort unter dem Altar stehen?
Schon neuen Gleiten.
Ja, und was haben sie noch?
Diese Sehnsucht, diese
Hunger. Seele, genau, das heißt, was haben sie? Das ist Ausdruck meines Lebens. Die sind wirklich lebendig. Verstehen wir? Die Menschen konnten ihnen körperlich das Leben nehmen, aber die haben wieder volles Leben. Ist das nicht wunderschön? Verstehen wir?
Das wird aber heißen, denn wir werden in der Drangzahl sterben, dass sie dann gleich, wenn sie sterben, herrlich
sind. Ist die Frage, ob das ist, was er ausdrücken will oder ob er einfach nur ausdrücken will. Verstehst du? Wir bewegen uns ja dann wirklich in einer anderen Dimension.
Ja, mit weißen Kleidern.
Genau, ja.
Genau,
richtig. Ja. Also du brauchst menschlich gesprochen einen Körper. Ja, die Frage ist, ob es nicht vielmehr um den Gedanken einfach nur geht, genau diese Seele, weißt, dieses Fülle des Lebens auszudrücken. Das sind Märtyrer, die haben ihr Leben gelassen. Andere haben sie geschlachtet, heißt es dort. Ne? Das ist dasselbe Wort, wie auch für die Hinrichtung Christi gebraucht wird. Gell? Die sind geschlachtet worden. Aber jetzt haben sie wieder volles Leben. Und ist nicht genau das der große Trost? Die Menschen können mir diese Fülle des Lebens nicht nehmen. Körperlich können sie mir hier auf der Erde mein Leben nehmen. Aber dort habe ich die Fülle des Lebens. Ist das nicht wunderschön? Und das war für mich, ich habe da auch viel über diesen Punkt nachgedacht. Und manches löst sich nicht ganz auf, oder? Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht ist das gar nicht der Gedanke, den er hat, oder? Ich sehe diese Seelen und ich sehe damit Märtyrer, die geschlachtet wurden und die trotzdem volles Leben haben, oder? Und die dort am Altar stehen. Und das ist doch wunderschön. Das ist doch ein großer Trost. Und für die Erde wird das Ganze eingerichtet. Nach was rufen die jetzt? Dass Gott das, was an ihnen geschehen ist, an der Erde rächt. Oder? Das heißt, diese Hinrichtung der Gläubigen bedeutet für die Erde
Gericht.
Das ist Gericht. Die machen ihr Maß voll. Ja, genau, richtig.
Da wundert man sich immer, wie die Menschen so einen Arzt verehren, weil er einen nochmal ein gleiches Leben rettet. Oder ich habe jetzt von so meinem Herzen gesagt, ich muss mein Leben nicht leben, weil ich muss trotzdem sterben, aber ich habe so aufs Leben gekommen. Das bleibt für immer. Egal. Da denken wir, was man dann so einen Monat bekämpfen will, im Altenheim, weil irgendwo was falsch behandelt worden ist, angeht, die Angehörigen. Gerichtsverfahren, weil da irgendwo was ist.
Aber ist es nicht Ausdruck dessen, weil sie keine Hoffnung mehr haben, oder?
Ja. Die einzige Hoffnung anzulegen, das ist jede Stunde ziemlich wichtig.
Also das Schlimme ist ja bei den Angehörigen, das lieben wir ja ganz oft, dass da liegt schon einer, der ist wirklich, sage ich mal, steinalt. Du siehst die Füße, habe ich eine Patientin gehabt, die waren schwarz, die Frau war im Sterbeprozess.
Ja.
Die Kinder konnten sie nicht loslassen. Die haben so an ihrer Mama gehangen, für die ist eine Welt untergegangen, weil das war ihr Ein und Alles. Die hatten nichts, keine Hoffnung, keine Zuversicht. Die hatten echt nichts. Das ohne Gott siehst du mal, wenn du nichts. Wie schrecklich. Die haben die mit Doppelherz und den ganzen Käse voll gestoppt, damit ja das Herz nicht aufhört zu schlagen. Und es war für die Frau war das eine Qual. Es war eine Qual.
Aber das sagt mir, was hat das für Sinn? Du hattest
keinen Mut. Ja, ich glaube, es hat keinen Sinn. Es ist einfach.
Das ist ja das Schöne. Das
ist keine Hoffnung.
Ja.
Keine Hoffnung.
Hätten die Gott und wüssten, die hätten eine Hoffnung gesehen, weißt, aber die haben nichts. Das ist schrecklich. Ich finde das so schrecklich. Und darum, wenn es so wichtig ist, auch die alten Leute das Evangelium hören, damit die ja wirklich damit und die, dass die ihre Eltern loslassen können. Weil das ist wirklich schlimm. Das ist also, ja.
Ich sage oft, sie kann nicht gehen, weil sie die Alten.
Und ich glaube, dann darf uns das Ermutigung sein, oder? Wenn wir das sehen.
Ja,
und dann ist das ein Trost. Und am Ende, gell, haben wir sogar noch gelesen, die müssen ruhen, bis die anderen vollendet sind, die auch hingerichtet. Und dann merke ich wieder, gell, Gott hat ein genaues Maß. Und es darf auch in all den Dingen, die über diese Erde hereinbrechen, immer wieder unser Trost sein. Gell? Bist du doch nicht Regente, hat Paul Gerhardt gedichtet, der alles führen soll. Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. An den Vers muss ich dann immer wieder denken. Das darf uns auch ein Trost sein. Könnte man noch viel sagen, aber ich glaube, wir machen Schluss an der Stelle. Macht es, du weißt, wo sie ist?
Ja, meine Frage.
Ja?
Ja, das war beim Benni Johannes durchgenommen, wo die Fische auf Meer sind und dann haben sie nur 53 Fische gefangen.
Ja.
Da haben wir diskutiert, nur 53 Fische auf den Zahl, ob das eine Bedeutung hat.
Ja, ich mache das hier kurz aus, die Aufnahme.
Ja, klar.